Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Das ist der Treffpunkt. Auf DRS1 ein Treffpunkt mit Pfeffer. Pfeffer, Safran, Chili, Thymian, Majoran, Curry, Gewürze, Salzersuppe. Gewürze schmecken, machen aus etwas Feinem etwas noch Feineres, aus etwas Fadem etwas Rassiges. Gewürze, eine Art Spielzeug vom Gourmet. Wer kann kochen, kann würzen. Und Gewürze sind heute unser Thema im Treffpunkt. Wir haben einen Koch zu Gast. Für ihn ist Kochen Beruf und Berufung. Mit Leidenschaft entwickelt er neue Rezepte. Und da spielen Gewürze natürlich eine wichtige Rolle. Dann präsentieren wir euch ein sehr feines Weihnachtsrezept mit Zimt. Schauen aber auch zurück, weit zurück ins Mittelalter, denn wo Gewürze noch ein Statussymbol waren. Dann hat ein Manager seinen Bonus auch in Pfeffer ausgezahlt haben und wäre wegen dem nicht ins Pfefferland geschickt worden. Der Treffpunkt, hoffentlich alles andere als eine fade Suppe. Am Mikrofon Simon Hulliger, guten Morgen.
I'm
Es heisst «Das grosse Buch der 100 Gewürze und Kräuter» und es ist ein Buch über die grosse, weite Welt der Gewürze, über ihren Geschmack, ihre Einsatzmöglichkeiten, über ihre Geschichte. Und einer der Mitherausgeber ist der Lukas Rosenblatt. Er ist Koch, ehemaliger Fernsehkoch, ein Koch mit Leidenschaft und heute leitet er eine Kochschule. Guten Morgen, Herr Rosenblatt.
Guten Morgen.
Ist das euer Künstlername eigentlich oder ist wirklich Rosenblatt euer Name?
Ja, das ist es so. Es hat nicht nur Vorteile, man kennt den einfach, vor allem im Militär ist es eklig. Ja, Meier wird oft lieber Meier geheissen.
Als Rosenblatt. Kann man mit Rosenblättern auch würzen eigentlich?
Ja, mehr im Dessertbereich und vor allem in der orientalischen Küche braucht man Rosenwasser und Rosenblätter dann zum Würzen.
Aber ich denke, das ist eher die Ausnahme. Was ist so das Gewürz, das ihr am häufigsten braucht jetzt in eurer Küche?
Ich glaube, das ist allgemein Pfeffer, den man am meisten braucht. Die ganze Vielfalt der Pfeffersorten.
Eben, Pfeffer ist nicht gleich Pfeffer, über das wollen wir dann auch noch reden. Ihr tut Rezept entwickeln, Herr Rosenblatt. Wie geht ihr da vor, wenn ihr so ein Rezept entwickelt und welche Rolle spielen dann die Gewürze?
Also oft lässt man sich inspirieren. Also ich meistens von der Jahreszeit. Ich gehe zweimal in der Woche auf den Luzerner Markt. Und dann sieht man natürlich schön, wie die Jahreszeit sich verändert. Und dann plötzlich hat man Lust, dann sieht man zum Beispiel Schwarzwurzeln. Und dann fährt man jetzt im Herbst kombinieren Schwarzwurzeln. Dann hat man den Geschmack von der Schwarzwurzel kann man abrufen, irgendwie, wenn man viel schafft im Hirn. Dann habe ich den Geschmack von der Schwarzwurzel. Und dann fange ich an, was passt dazu? Vielleicht einreduzierten Orangensaft, ein bisschen rosa Pfeffer oder vielleicht ein bisschen Chili. Und so entstehen dann die Sachen. Dann schreibt es mal auf über das Verhältnis und dann irgendwann muss man es dann halt ausprobieren.
Aber zuerst schreiben wir es auf, das heisst, es passiert irgendwo im stillen Kämmerlein und dort entstehen nachher die ganzen Gerüche und die ganzen Geschmäcker von diesen Gewürzen, die entstehen dann bei euch im Kopf quasi.
Ja, also ich, wenn ich ein Rezept muss schreiben, mehrere, also wenn ich wieder ein Buch habe, dann muss ich mich praktisch einschliessen und schauen, dass ich auch nicht zu essen daheim habe. Wenn nach einer halben Stunde bekomme ich unglaublichen Hunger und ich schmecke dann die Orange, ich schmecke den Vanille, ich schmecke den Pfeffer. Ich kann aber auch gut schmecken, wie ein Fisch könnte schmecken mit dem Gewinn. Und dann habe ich permanent Hunger und dann muss ich also nur permanent trinken, also nicht. Und wenn ich dann zu essen daheim habe, das wäre ich verbrannt. Ich wäre 20, 30 Kilo wieder pro Kopf und wahrscheinlich zunehmen.
Also es könnte auch morgen um 6 Uhr sein, die Geschmäcke, die lösen dann einfach Hunger aus.
Also ja, wenn ich jetzt mit dem Auto unterwegs bin irgendwie und am Studieren bin, und plötzlich kommt mir etwas in den Sinn und dann kann ich unglaublichen Hunger bekommen, weil ich es dann nur schon schmecke oder irgendein so ein Bernese und dann habe ich den Geschmack drin und dann wird es schwierig, ja.
Wenn wir Geschmäcker sind, Geschmäcker von Gewürz, also wenn ich ein Gewürz beschreiben will, dann kommt mir vor allem scharfe Sinn, aber da gibt es natürlich eine ganze breite Palette. Was sind so Adjektive, die ihr ein Gewürz könnt beschreiben?
Also wenn jetzt eben scharf ist, ganz sicher, aber dann kommt auch zum Beispiel Zimt, der Duft vom Zimt, da kann man eigentlich nicht mit Schwarz, da kommt einfach ein bisschen Wärme, Wohlgefühl, also jetzt gerade im Winter, im Herbst, wenn man viel Kälte wieder draussen hat, so nass kalt, die wärmenden Gewürze, also mit Zimt, da wird es einem irgendwie warm, wenn man Zimt hat, oder mit Zimt mit Äpfel, das ist etwas Wärmendes. Dann gibt es natürlich auch stechende Gewürze, die nicht nur also auch in die Nase reinstechen. Dann ein Sauch, also wenn man Sumak denkt zum Beispiel, da ist dann ein Gewürze mehr Sauch am Anfang, wo man tut man es ins Maul und ist sauer. Dann kommen natürlich die ganzen frischen Gewürze, die jetzt dann kommen, die ganzen Ingwerwurzeln, die haben auch wieder. Zuerst hat man einfach die Säure und dann die Schärfe, verhalten sich ganz anders als wieder wie ein Pfeffer, wo man trocknet, ein Gewürz.
Also eine ganze Palette, die ja, man da hat. Und auch eben ein Know-how, das man muss haben, dass man dann die einzelnen Facetten von diesen Gewürzen auch beschreiben kann überhaupt. Gewürze haben auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, einen Trend. Also manchmal sind die in, dann sind die wieder in. Ihr seid schon lange in diesem Kochbusiness. Was ist im Moment so ein bisschen der Trend, was Gewürze anbelangt?
Also ich glaube, es gibt zwei Trends. Ein Trend ist ganz sicher asiatisch, thailändisch. Das ist halt, unsere Welt ist kleiner geworden. Man mischt auch viel mutiger. Also als ich die Lehre angefangen habe, mit 16 haben wir Pfeffer gehabt und vielleicht ein Lorbeer, ein Nägeli und ein Muskat und dann ist es gewesen. Und heute hat man natürlich, wenn man so einen Thai-Shop geht, in einen Asia-Shop, die ganzen Ingwer und die ganzen frischen Koriander. Übrigens, das Gewürz, entweder man hat es gerne oder man hasst es, das gibt es nicht. Das ist so,
dass also Koriander jetzt.
Koriander, ja. Das ist etwas, entweder Hop oder Flop, das ist das Gewürz, das immer gerade auf der Scheide läuft. Das sehe ich auch dann, wenn ich meine Kunden zusammen, wenn wir etwas kochen mit Koriander, ist das ganz. Aber ich glaube mehr. Und dann die andere große schöne Entwicklung, die ich total schön finde, ist alles, was aus dem Orient kommt. Das ist die Messe-Küche und die ganze arabische Sache, das ist natürlich ganz, also das hat unglaublich schöne Sachen drin.
Also eine grosse Vielfalt an Gewürzen. Wir werden noch über etliche reden in den nächsten zwei Stunden. Wir geben eben auch Kochkurse, also wo auch Anfängerinnen und Anfänger zu euch kommen. Was wird am häufigsten falsch gemacht jetzt beim Würzen?
einfach, das fehlt der Mut. Also, ich glaube, ich habe Südamerika gesehen und habe dort auch Kochschule gegeben und der Latino ist offen, der will ausprobieren, dem ist das Blut, der ist ein Bauchmensch. Und wir Schweizer und meine Kochschüler sind oft ein bisschen Kopfmenschen und sagen, komm, vergessen doch alles, seid mutig, es kann nicht passieren. Und wenn es dann wirklich mal in die Hose gegangen ist, dann fährt man halt wieder frisch. Aber wenn man einfach den Mut hat, zum Würzen und dann, was viele halt nicht machen, man muss halt immer wieder probieren, ein Gericht. Man kann ja ein Gericht aufbauen, man kann mal mit zwei Pfefferkörnern verdrücken und rein tun und dann ein Gericht so aufbauen und sich auch Zeit lassen, das abzuschmecken. Und das Probieren und durch das, man probiert und dann der Geschmack bekommt, dann kommt plötzlich, bekommt man Freude und sieht man, wie sich etwas entwickelt. Und dann gibt es eben noch ein bisschen Tipp, wie man kann die Gewürze mehr rausholen oder wieder runter. Und das ist, und dann sehe ich dann, wie es dann, dann sind sie eigentlich fast nicht mehr zu bremsen. Also ist die Gewürzschublade nur noch offen und dann geht's los. Und das gibt auch immer sehr schöne Resultate.
Also Würze mit Leidenschaft sozusagen. Kann man auch sagen, hey, ein Mensch zeichnet sich so ein bisschen aus. Also zeig mir, wie du würzest und ich sage dir, wer du bist. Also ist das so eine Charaktereigenschaft?
Nee, das glaube ich nicht. Das ist mehr mit Mut, also mit Lust auf Neues. Also man muss einfach Lust für Neues haben. Und da sind natürlich die Jungen, also Jüngere, oft offener mit dem, weil sie leben offener. Und wenn jemand schon immer so gekocht hat, also, dann muss man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Aber ich glaube jetzt, es gibt immer mehr Leute, die dieser Vielfalt Spass haben und das gerne machen. Und ich würde nicht sagen, dass man leidenschaftlich kochen ist einfach eine Bauchsache. Und man muss einfach gehen lassen. Ich glaube, in der Küche muss man gehen lassen. Und ich habe etwas dagegen, wenn man das so streng schaut. Küche soll eine Freude sein. Das soll gumpen. Das soll etwas abgehen. Das sage ich an meinen Kursen. Ich bin kein Lehrer, sondern ich will die Genuss vermitteln. Und ich sollte eine Genusswerkstatt sein. Und die Leute sollen einfach nur das Zeug nehmen und in die Hand nehmen und verdrucken und mörsern und schmecken. Und dann geht etwas ab. Und dann würzt man.
Also Mut zum Würzen. Früher hat man vielleicht auch gerne gewürzt, aber ein bisschen schwieriger gewesen, weil früher, und mit früher meine ich jetzt ganz früher im Mittelalter, sind Gewürze nämlich sehr teuer gewesen, sie eine Art Statussymbol gewesen. Wir wollen zurückschauen auf die Zeit nach den Wings und Mal of Kintyre und der Lukas Rosenblatt, der bleibt noch bei uns die ganzen nächsten zwei Stunden.
And much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. Oh, mist rolling in from the sea, my desire is always to be here, oh, Mull of and tears in the rain still take me back where my memories remain. Flickering embers grow higher and higher as they carry me back to the Mulligan time.
Der Treffpunkt auf dieser Saison. Und blättern wir nochmal in diesem grossen Buch von den Gewürzen und machen wir Halt beim P wie
Pfeffer schwarz. Immer grüner bis 9 Meter hoher rankender Strauch. In Kulturen an einer Stange oder einer Hilfspflanze auf 3,5 bis 4 Meter Höhe gehalten. Mit ledrigen, dunkelgrünen Blättern. Aus den unauffälligen weißen Blüten entwickeln sich kugelige, 3 bis 6 Millimeter große Steinfrüchte, die sich während der Reife von einem Grün in ein kräftiges Orangerot verfärben. Jeder der Blütenstände trägt 20 bis 30 erbsengroße Beerenfrüchte. Die durch Fermentation schwarz und runzlig gewordenen Beeren dienen als Gewürz. Die Früchte müssen unreif geerntet werden. Mittels einfachen Maschinen oder Schlagstöcken werden die Beeren von der Rispe getrennt und anschließend auf Matten ausgebreitet, um während 3 Tagen an der Sonne zu trocknen.
So steht es im grossen Buch von den Gewürzen und Kräutern, das mein Gast Lukas Rosenblatt mit herausgegeben hat. Pfeffer, wir haben es vorher schon angetönt, Pfeffer ist ja nicht gleich Pfeffer. Es gibt unterschiedliche Arten. Was gibt es denn da aus, Herr Rosenblatt?
Ja, also sicher am bekanntesten ist weiss und schwarzer Pfeffer. Dann kennen wir auch den grünen Pfeffer, kommt auch von der gleichen, sind einfach die grünen Körner. Dann kennen wir den rosa Pfeffer, der ist ein ganz anderer Geschmack. Der ist so ein bisschen, manchmal ein bisschen hölzig, also vom Geschmack her dunkelt er mich, ein bisschen parfümierend. Dann kennen wir den Szechuan-Pfeffer, für mich ein schwieriger Pfeffer, weil ein bisschen zu viel, dann ist es dann wirklich zu viel und das kann man fast nicht mehr rausbekommen.
Also der ist scharf?
Ja, er ist nicht nur scharf, er hat so ein Nelkenaroma drinnen, also so, er ist, wenn man zu viel drin hat, dann wird es irgendwie, also ich würde fast sagen, seifig, also, das ist ein schwieriger Pfeffer, kommt aus China, also sehr viel, vielleicht die Szechuan-Küche, das ist Teil von der Region in China, dort wird er sehr angewendet in diesen Gerichten. Und dann kennen wir tansaminischen Pfeffer, einen schönen Pfeffer, und jetzt natürlich in dieser Zeit durch Piment-Pfeffer. Der ist ein grosser Bestandteil von der Lebkirche und von der Pasteten. Das ist ein ganz grosses Korn und schmeckt auch wieder sehr nelkenhaftig und ist auch mit sehr, sehr zu dosiert zu brauchen. Sonst eben, wenn es viel ist, dann ist dort kommt man fast nicht mehr raus. Schärfe kann man ab und zu noch brechen, aber die Dinge sind dann schwierig rauszubekommen.
Also ganz typische Aromen, ganz bestimmte Aromen. Wenn wir heute eben so Pfeffer wollen, können wir in den Laden gehen und kaufen uns ein Dösli Pfeffer. Das war früher anders gewesen. Da hat ein Pfefferkörnli eine abenteuerliche Reise hinter sich gebracht, bevor sie in Europa gelandet ist. Ich habe mit Dorothee Rippmann geredet. Sie ist Privatdozentin am Historischen Seminar an der Uni Zürich. Und ich habe sie gefragt, welchen Weg das Pfefferkorn im Mittelalter hinter sich gehabt hat, wenn es dann endlich bei uns in Europa angekommen ist.
Also es legt einen riesen Weg zurück von Indien, von der westindischen Küste, also in der Gegend von Malabar. Dort ist das Pfeffer heimisch und es legt den ganzen Weg zurück bis an die Mittelmeerküste. Also die Levante-Häfen sind eigentlich der Punkt, wo dann europäische Kaufleute die Ware übernehmen.
Und wie, also mit was für Transportmittel wird das befördert?
Also nach Möglichkeit ist der Schiffstransport eigentlich das ideale Transportmittel. Allerdings ist der sehr risikoreich natürlich. Und ein Teil vom Transport geht dann auch auf dem Landweg. Also zum Beispiel von der italienischen Handelsstätte geht ein Teil von dieser Exportware auf dem Landweg, über die Alpen.
Und wie wichtig waren die Gewürze so ein bisschen in der Ausbildung von einer globalen Wirtschaft? Vielleicht hat das also etwas Verbindendes gehabt?
Die Gewürze waren sehr wichtig gewesen. Allerdings muss man sagen, dass Europa nicht die wichtigste Rolle spielt bei dieser Art erster Globalisierung. Also bei der Vermittlung zwischen Ostasien, Indien, spielen der Araber die erste Rolle. Also wir verdanken eigentlich den Gewürzhandel im Wesentlichen den Araber.
Also die arabische Welt, die dort führend war jetzt im Gewürzhandel. Welche Bedeutung hat das Gewürz im Mittelalter bei uns in Europa gehabt? Ist es so etwas Exklusives gewesen? Eine Art Statussymbol?
Das Gewürz hat in Europa, also in Zentraleuropa, in Westeuropa, Südeuropa, eine ganz grosse Rolle gespielt im Mittelalter. Der Gewürzhandel ist ab dem 11. Jahrhundert förmlich explodiert, unter der Führung der Venezianer und auch der Genueser, die den Gewürzhandel in der Hand hatten. Gewürze waren sehr wichtig bei der Ausbildung von der Hochküche in Europa. Also an den Fürstenhöfen, an den Adelshöfen, aber dann vor allem auch in den Städten, hat sich seit dem 13. Jahrhundert eine regelrechte Hochküche ausgebildet. Das haben frühere Historiker ein bisschen anders gesehen. Die haben gemeint, im Mittelalter sei der Hauptakzent darauf gelegen, dass man Quantität kann abschlingen. Das sieht man heute ein bisschen anders. Man sieht heute, dass die Qualität wichtig ist. Und Qualität erreicht man, indem man ein Gericht eben schmackhaft macht, indem man es auch schön färbt. Also Stichwort Safran. Safran war eines der allerwichtigsten Gewürze und hat dazu gedient, Gericht zu färben.
Also wer etwas auf sich gehabt hat, sozusagen, kann man sagen, hat seine Lebensmittel gewürzt.
Jawohl. Also das nächste Mal haben die Gewürze dazu gedient, soziale Distinktion herzustellen.
Also sich abzugrenzen vom Fussvolk sozusagen.
Ja, und sich abzugrenzen vom Einerlei. Also ich denke, ein Zauberwort ist Diversität. Es gibt eine Vielfalt von Gewürzen. Und wer sich hat können leisten, mit einer Vielfalt von Gewürzen raffiniert zu würzen, der ist einfach oben auf der Hitliste gestanden sozusagen.
Wie teuer sind denn so Gewürze gewesen? Weiss man das?
Das weiss man. Man kennt auch ein bisschen die Preisrelationen zwischen den einzelnen Gewürzen. Also fangen wir an mit dem Pfefferpreis. Ein Pfund Pfeffer hat im 15. Jahrhundert in Köln etwa, glaube ich, 3 Gulden gekostet.
Kann man das einordnen? Ist das viel? Oder was hat das bedeutet jetzt für einen einfachen Handwerker?
Das wäre etwa der Jahreslohn von einem Handwerksgesell gewesen.
Also das heisst schlichtweg nicht erschwinglich.
Sehr, sehr teuer. Ein Safran war mindestens 10-mal teurer gewesen. Oder Muskatnuss war etwa sicher 3-mal teurer gewesen als Pfeffer. Also es gibt da eine sehr komplizierte Abstufung von den Preis. Der Pfefferpreis ist insgesamt vielleicht ein bisschen oben runtergekommen im Laufe des Mittelalters. Im 14. Jahrhundert gibt es zum Beispiel einen Arzt, der sagt, also Pfeffer ist schlichtweg ein Gewürz, das für Bauern gut ist, aber nicht für vornehme Leute. Das zeigt ja auch, dass er erschwinglich ist. Wir wissen auch aus Spitalakten, dass etwa in den Spitälern das Essen mit Pfeffer gewürzt worden ist. Das war durchaus an der Tagesordnung gewesen. Ebenfalls hat man Soßen dick gemacht, nicht nur mit Brot, sondern auch mit Reis. Also Reis wäre auch auf diesen Frachtschiff gewesen, wo das Gewürz vom Osten und Fernen Osten hier hingebracht haben.
heutzutage sind ja Gewürze eine Massenware. Wir können uns das eigentlich alle leisten. Da hat schon angetönt gehabt, mit Pfeffer eben, dass der billiger ist worden. Gibt es irgendwann so wie eine Zäsur? Jetzt, wenn man zurückschaut, dass man kann sagen, ab dann hat eigentlich das Gewürz so ein bisschen die Exklusivität verloren, ist dann eben so ein bisschen zu einem Massengut geworden.
Also, ich meine, die Zäsur wird in der Forschung ein bisschen zu Beginn der Neuzeit gesetzt. Also, in dem Moment, wo zum Beispiel die Portugiesen den Handel mit Indien direkt in die Hände nehmen können, wo es ihnen gelungen ist, das Kap der guten Hoffnung zu umschiffen. Das hat natürlich schon ein bisschen eine gewisse Zäsur gegeben. Es gibt dann aber auch andere Gründe. Also man hat zum Beispiel bei den Gewürzspielen ja auch mittelmeerische Gewächse eine grosse Rolle. Also der Safran wäre jetzt etwas, der ist in Italien angebaut worden, in der Abruzzen, aber auch in Spanien. Und da gibt es Versuche von dem relativ sehr teure Import, von dieser Importabhängigkeit wegzukommen. Und da haben hiesige Kaufleute versucht, den Safran auch hier anzubauen. Wir wissen, dass bei Freiburg im Breisgau und bei Basel Safran angebaut worden ist. Dann natürlich, das werden Sie auch in Ihrer Sendung behandeln, ist schon ab dem 14. Jahrhundert in der Region von Sitten Safran angebaut worden. Also es gibt eben verschiedene Mittel und Wege, sich exotische Gewürze anzueignen.
Und das sind dann auch billiger geworden, wenn sie natürlich in der Region quasi können produziert werden können. Und Wallis und Safran, das ist ein Stichwort, das wir in der nächsten Stunde Treffpunkt nochmal werden aufgreifen werden. Ich danke euch herzlich für die Ausführungen, Frau Rittmann. Wie ist es mit euch persönlich? Weil es ist euer Lieblingsgewürz?
Also ich esse sehr gerne Curry. Ich esse aber auch sehr gerne scharfe Piment, die habe ich selber in meinem Garten. Das wäre also etwas, das erst in der Neuzeit so richtig aufgekommen ist, wo über den Atlantik gekommen ist von der neuen Welt.
Also es darf ruhig ein bisschen scharf sein.
Ja.
Zora de Rippmann war das Privatdozentin am historischen Seminar an der Uni Zürich. Wie ist das eigentlich heute? Wie finden heute Gewürze der Weg vom Land, wo sie wachsen, in Laden bei uns um eine Ecke? Das finden wir raus in etwa 4 Minuten.
never be untrue. I know a place where we can go, where true love always stays. No more stormy nights, no more cloudy days.
Der Treffpunkt ist heute würzig angerichtet. Wir reden über Gewürze, über ihre Wirkung, aber auch über ihre Geschichte. Früher, wir haben es gehört, hat das Pfefferkorn fein eine Reise auf dem Buckel gehabt, bis es dann bei uns gelandet ist. Wie sieht das heute eigentlich aus? Das habe ich Sandra Jauslin gefragt. Sie ist Produktmanagerin Gewürz von der Coop Eigenmarke. Also, was hat das Pfefferkorn alles erlebt, bis es im Laden ankommt?
Also, abenteuerlich ist es nach wie vor noch. Es ist nicht mehr so lang vom zeitlichen Ablauf her, aber der Pfeffer kommt bei uns jetzt nach wie vor noch von Indien oder Sri Lanka per Schiff. Also wir müssen da eben sicher eine Dauer von 4 bis 5 Wochen rechnen, bis der Pfeffer mal, sagen wir, in Hamburg ankommt. Und von Hamburg geht es dann natürlich weiter via Zug oder auch auf Strasstransport.
Und wie kommt der daher? Also wie ist der verpackt?
Der Pfeffer wird angeliefert, entweder im Big Bag, kann man sich vorstellen, 500 Kilo Sack, oder auch in 25 Kilogramm Sack.
Also riesen Sack, die da angeliefert werden. Und dann werden sie nachher irgendwo in kleine Gläschen abgefüllt oder in Säckchen.
Genau. Dann kommt der Pfeffer in diesen Grossgebinden zu uns. Dann werden wir Muster ziehen von diesem Pfeffer, ob das unserer Spezifikation entspricht. Heisst, ob wir noch behandeln, ob Mikrobiologie in Ordnung ist, sensorisch werden wir testen. Die physikalischen Merkmale, all das Ganze. Und schlussendlich, wenn alles dem so entspricht, wie wir das gerne hätten von der Qualität, dann wird das abgepackt von uns auf der Gewürzmaschine und mit diesen 25 Kilo Säcken oben eingefüllt unter diesen in die Gläschen rein.
Physikalische Merkmale, hat er gesagt, dass er muss schön rund sein, oder was sind das so Eigenschaften?
Ja, unter anderem, also das sind Grösse, Volumen, sagen wir es mal, wenn wir Pfeffer haben, 120 Gramm in einem Glas, braucht es natürlich ein gewisses Volumen, eine gewisse Dichte.
Du hast gesagt, von Indien unter anderem kommt der Pfeffer. Wie kommt der zu diesen Lieferanten? Also wie wird der bestellt? Gibt es irgend so wie eine Gewürzbörse, wo sich Anbieter und Käufer treffen? Oder wie geht das?
Gibt es auch. Aber ich gehe da ein bisschen anders vor. Ich habe meine ausgesuchten Lieferanten, also sprich auch Händler bei uns in der Schweiz, wo wir zusammen arbeiten. Und wenn es jetzt gerade um biologische Produkte geht, ist natürlich Bio Swiss auch noch hinten dran, dass wir ein zertifizierter Betrieb sind. Da gibt es dann nicht mehr sehr viel in Indien oder Sri Lanka. Das sind dann Bauernvereinigungen, wo jedes Bäuerli dann mehr oder weniger einfach seine Hektare Land hat, wo das den Pfeffer anbauen und dann zu dieser Vereinigung liefern. Und von dort geht es dann weiter auf Europa.
Und ihr geht manchmal schon selber her, schauen, ob das alles dort mit rechten Dingen zu und her geht?
Ja, also wir haben bei uns auch unser Qualitätszentrum, das dann auch Audits macht bei den Lieferanten vor Ort.
Jetzt ist Pfeffer 1, es gibt ganz Haufen andere Gewürze natürlich, die angeboten werden, auch bei Coop. Nachfrage ist ja eigentlich schlussendlich das, was das Angebot bestimmt. Wenn ihr jetzt so ein bisschen zurückschaut, hat sich irgendwie die Nachfrage verändert? Also gibt es irgendwie ein Bedürfnis nach Gewürz, das vielleicht vor 10, 20 Jahren noch nicht da war?
Enorm. Es ist ja so heutzutage, dass man ja nicht mehr nur mit Salz oder Pfeffer die würzen, sondern die ganzen exotischen Gewürze nehmen natürlich immer wie mehr überhand. Sei es jetzt irgendwo ein Kardamom, ein Koriander. Die Leute in der Schweiz gehen reisen, gehen ins Ausland, gehen in die Länder und denken, wow, lässig. Und wenn natürlich dort das im Gewürzregal auch anboten bekommen, ist klar. Da hat sich einiges da. Auch von der Küche her, von den Trends, die man sieht, asiatische Küche. Man sieht es von den Kochbüchern her. Es gibt diverse Kochstudien oder Sendungen. Und da schnappen das die Leute natürlich auch auf und wollen das probieren. Also da hat es enorme Trendwechsel eigentlich gegeben in die Richtung.
Was ist im Moment gerade so das Trendgewürz aus eurer Sicht?
Ja, es kommt Weihnachtszeit. Wir reden von Lebkuchengewürz, von Bierbohrgewürz, von Zimt. Kardamom in Kaffee. Oder? Hat man sich vor 10 Jahren wahrscheinlich auch bei uns hier und ohne können vorstellen. Das ist ja so das.
Was man auch häufig sieht, sind Gewürzmischungen, fällt mir auf. Also, dass die Leute schon eine Mischung kaufen, nicht selber die Gewürze zusammen, sondern das geht schon weh für das Raclette, für Salat, für Salatsauce. Ist das so ein Trend, den ihr feststellt?
Ja, also es gibt natürlich jetzt gegenüber vor 10 Jahren einiges mehr an Mischungen. Also man hat irgendeine Asia-Mischung, man hat eine Fleischmischung, eine Grillmischung. Da wird immer mehr ausgebaut. Also man muss dann schon aufpassen, es gibt 2 Trendrichtungen. Die einen, die natürlich die einzelnen Gewürze wollen, die ihre Göri selber machen. Oder die anderen, die dann mit den Mischungen arbeiten. Also der Convenience-Gedanke, der eigentlich dahinter ist.
Was mich jetzt noch interessiert, wir haben schon so eine Fachfrau im Studio, hey, jetzt aus Konsumentinnensicht mit der Haltbarkeit. Oder auf diesen Gewürz steht ja, aber bis dann und dann ist es gültig. Und dann manchmal, wenn man das Gewürz nicht so häufig braucht, nimmt man es raus und sieht, hoppla, das ist etwa schon ein halbes Jahr abgelaufen. Muss man das wirklich wegschiessen? Also, oder kann man das nicht mehr brauchen? Oder ist es einfach ein bisschen weniger intensiv im Geschmack?
Es ist das Positive, dass Gewürz eigentlich kein verderbliches Produkt ist. Also das heisst, wenn man es richtig bei sich lagert, man hat es verschlossen, man hat es luftdicht, man hat es etwa bei Raumtemperatur gelagert und auch nicht im Licht ausgesetzt, kann man das Gewürz eigentlich ewig brauchen, mehr oder weniger. Es verliert an Geschmack, das ist klar, die ätherischen Öle verflüchten sich mit der Zeit. Also man muss dann selber schauen, lenkt mir der Geschmack noch oder gehe ins Foto und nehme neues. Also, aber es ist nicht so, dass etwas passiert, wenn man es jetzt gleich nimmt.
Also Schimmel kann es nicht ansetzen?
Ja, also was ich jetzt natürlich würde abraten, ist, wenn man mit der Pfeffermühle oder mit dem Gläschen über der dampfenden Pfanne würzen und es kommt Wasser rein, Feuchtigkeit und das setzt sich dann an. Dann ist die Schimmelbildung natürlich da. Also die kann dann gegeben sein, die Voraussetzung.
Aber wenn es schön abgeschlossen luftdicht, dann sollte eigentlich nichts passieren. Wie ist es mit eurer Küche, Frau Jaslin? Was ist dort das Gewürz, das nicht fehlen
darf? Bei mir darf eigentlich fast keins fehlen. Ich habe so ziemlich die ganze Gewürzpalette bei mir daheim, aber auch bei mir kommt es vor, dass eins schon längst einmal abgelaufen ist und denke, einfach gewisse Gewürze, die man nicht so oft braucht.
Das ist aber jemand, der nicht eine Gewürzmischung kauft, sondern der sich die Mischung selber macht daheim.
Ich habe auch Gewürzmischungen von uns, habe ich selbstverständlich auch. Und ich muss immer wieder ein bisschen etwas ausprobieren und ich muss auch wissen, wie das schmeckt.
Also quasi aus beruflichen Gründen testet ihr das daheim testen und dann entscheiden, das bleibt im Sortiment oder geht raus.
Genau.
Ich danke euch herzlich. Merci vielmals, Frau Jaslin. Danke.
Dankeschön.
Sandra Jauslin, Produktmanagerin Gewürz bei der Coop Eigenmarke. Wir haben es vorhin gehört, was im Moment sicher so ein bisschen trendig ist. Auf die Weihnachtszeit her ist Zimt. Der Koch Lukas Rosenblatt hat uns ein Zimtrezept mitgebracht. Das wollen wir uns anschauen in etwa 7 Minuten.
Across the border to Paris Boulevard, je me souviens now, the center of the world that's rising into my mind. Follow me, meravigliosa, no homeland and no disguise. My rendezvous, c'est au centro del mundo. Ni tengo nombre tonight. Am I in no time? Am I in no space? Oh, centro del mundo. Centro del mundo. Thank you.
quiero salir de esta vida to be inside. Mi casa es cold now, el centro del mundo. Es mi destino to fly. From a tribe venu d'étoiles pour chercher des espoirs. My rendezvous est au centro del mundo. That's rising into my mind. Am I in no time? Am I in no space? Oh, centro del mundo. Am I in no time? Am I in no space? Oh, centro del mundo. Centro del mundo. Look at me, I can finally say
Der Tannenbaum im Wohnzimmer, die Weihnachtsbeleuchtung an der Haustüre und der Duft von Zimt im ganzen Haus. Schon bald Weihnachten und da gehört der Zimt einfach dazu.
Zimt. Immergrüner bis 12 Meter hoher Baum mit eiförmigen zugespitzten Blättern mit glänzender Oberfläche. Aus den oberen Blattwechseln treiben die langgestielten Blütenstände in Form aufrechter, behaarter Rispen. Aus den kleinen, weißlich-grünen und unscheinbaren Blüten entwickeln sich etwa 15 mm große, an Eicheln erinnernde Steinfrüchte. Als Gewürz dient die junge, dünne, abgelöste und getrocknete Rinde junger Zweigtriebe oder Stockausschläge. Im Handel gibt es sie meist in Stangenform gerollt oder gemahlen.
Zimtstängel. Bei mir noch gerne Lukas Rosenblatt, Koch und Leiter von einer Kochschule. Wieso passt eigentlich Zimt so gut zu Weihnachten? Er hat schon gesagt, es ist so etwas Warmes.
Ja, sicher hat es mit dem zu tun, dass es wärmend also gerührt ist und sicher auch von den ganzen Gebäck, die schon überliefert sind. Wenn man Zimtsterne, Basel-Leckerli und was es sonst noch alles gibt, Knusperstängel ist überall Zimt. Also Zimt ist dann da und Glühwein auch. Also es ist wärmend und es passt wirklich in die Zeit hinein.
Und Basel-Leckerli habt ihr mitgebracht, selber gemacht. Ich würde ihr gerne eins probieren. Ihr habt aber auch noch Rezepte mitgebracht, wo man etwas weniger daran denkt, wo Zimt drin ist. Was sind das für Rezepte?
Ich habe Anfangssendung, haben wir über die orientalische Küche geredet und ich habe ein Rezept mitgebracht von einem geschmorten Lamm mit orientalischen Gewürzen, wo dann auch Zimt als Gewürz in etwas Salzigem drin ist. Mir tut es ein unglaubliches Gericht, weil es einfach sehr einfach ist und im Ofen dahin schmoren kann, wo man nicht grossen Aufwand hat. Und dann natürlich, ein Dessert muss ja fast sein in der Weihnachtszeit, also jetzt, wo dann kommt, und dann haben wir ein Zimt halbgefrorenes mit Pristener Bieren. Das Halbgefrorene ist auch sehr einfach zu machen, kann man sehr gut vorbereiten, Tag zwei schon vorher. Und Pristener Bieren, das ist so ein altes Schweizer Rezept. Pristen hat zwar keine Bierenbäume, aber sie sind die Abend geholt, die getrockneten Bier, und haben die dann im Rotwein oder im Most gekocht mit viel Zimt drin.
Und die beiden Rezepte finden wir auf dem Internet bei uns, auf drs1.ch, unter dem Stichwort Treffpunkt. Dort könnt ihr euch die anschauen. Wenn wir gerade schon beim Internet sind, wir hätten noch eine Frage an euch. Und zwar geht es jetzt nicht um Rezepte mit Zimt, sondern um Gewürzmischungen. Wir haben es vorhin schon gehört, Gewürzmischungen sind immer ein bisschen beliebter. Vielleicht macht ihr daheim ganz eine eigene, besondere Gewürzmischung, wo ihr vielleicht den Salat damit würzen, das Fleisch oder die Suppe. Eine Mischung aus Gewürz, die zusammen ganz einen eigenen, unverkennbaren Geschmack gibt. Was ist euer Tipp für eine Gewürzkomposition? Welche Gewürze geben zusammen Musik für einen Gaumen? Schickt uns doch ein Mail. Wir sammeln dann eure Vorschläge für so Gewürzmischungen und tun die nachher wieder aufs Internet, für das ihr die wieder anschauen könnt. Schickt doch das Mail zu uns ins Studio. Geht für das auch auf drs1.ch und dort klickt ihr auf Mail ins Studio. drs1.ch und nachher eine Mail ins Studio. Wir sind gespannt auf eure Mischungen. Die nächste Stunde Treffpunkt, das ist eine scharfe Mischung, würde ich sagen. Wir gehen zu Thailand auf einen Gewürzmarkt und reden mit einem, der ein Scharf-Wettessen veranstaltet. Das alles in der nächsten Stunde Treffpunkt. Willkommen zum Treffpunkt. Und diese Stunde, die wird scharf. Wir nehmen euch mit nach Thailand und schauen, was alles in ein richtiges Curry hineingehört.
We have garlic, galanga, kefalam skin, lemon, and green chili. The most important to make the color of the green curry.
Die Übersetzung hören wir dann etwa um 20 ab. Dann lernen wir einen Mann kennen, der für das Leben gerne scharf isst, und zwar so richtig scharf. Er hat sogar ein Wettessen veranstaltet mit dem Ziel, die Person zu finden, die am schärfsten kann essen. Zuerst aber reden wir über die teuren Gewürze, die ganz teuren, zum Beispiel Safran. Was macht das Gewürz so teuer? Wir erfahren all das in dieser Stunde Treffpunkt. Am Mikrofon Simon Hulliger.
Is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city, linger on the sidewalk.
where the neon signs are pretty. How can you lose? The light's so much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Everything's waiting for you.
Downtown.
Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles.
Das grosse Buch der 100 Gewürze und Kräuter. Darin hat so eine Art Lexikon-Teil, wo die einzelnen Gewürze vorgestellt werden. Und machen wir doch jetzt mal noch Halt beim S.
Safran. Ausdauernde Knollenpflanze mit einer unterirdischen Sprossachse, Zwiebel, aus der sich mehrere schmale Blätter entwickeln. Aus den Fruchtknoten der blassvioletten Blüte schiebt sich durch die Kronenblattröhre ein etwa 10 cm langer Griffel mit drei purpurnen Narbenästen, die oft aus der Blüte heraushängen. Als Gewürz verwendet werden die getrockneten, röhrenförmigen und nach oben trichterförmigen ganzen oder gemahlenen Narben aus der Blüte, im Volksmund auch als Fäden bezeichnet.
Safran mit den Fäden. Und die Fäden, die werden unter anderem auch in der Schweiz produziert. Wir reden jetzt gerade mit jemandem von der Safran-Zunft, mit dem Zunftmeister. Zuerst zum Lukas Rosenblatt, der auch Mitherausgeber ist von diesem grossen Gewürzbuch. Safran ist sehr ein teures Gewürz. Es kommt dem auch so ein bisschen als erstes Sinn, wenn man an teure Gewürze denkt. Was gibt es sonst noch für teure Gewürze eigentlich?
Also, was auch sehr teuer ist, ist Vanillestängel. Sind wir auch, also ist nicht ganz, also sind wir ein Drittel bis die Hälfte vom Preis, je nachdem, was auf Qualität ist. Das ist sicher eins von diesen ganz teuren Sachen. Und dann die Tokabohnen ist auch ein sehr teures Gewürz, wo eigentlich nur ganz wenig eingesetzt werden kann, weil sie einfach auch Giftstoff hat.
Was ist das für ein Gewürz?
Eine Tokabohne.
Tokabohne?
Ja, das braucht man vor allem bei den Schocke, für Dessert. Das ist ein sehr parfümierendes, also ein wohltuendes Gewürz, aber muss man sehr
aufpassen, dass es nicht giftig
wird. Aber man bekommt sie auch fast nicht. Also, man muss wirklich gehen. Also, man muss es hier bei uns in der Schweiz, weiss ich nicht, ob man es bekommt. Ich muss dann nochmal auf Deutschland holen, um zu schauen, wie das schmeckt und wie es mit dem geht.
Wie ist es mit dem Safran? Braucht ihr da Schweizer Safran oder schaut ihr da nicht speziell drauf?
Also, guter Safran bekomme ich sehr schwierig, weil das, was meistens ein Grossverteiler anbietet, ist nicht. Und Safranpulver kaufe ich aufs Prinzip nicht, weil einfach, das ist nicht das Richtige. Also, man
man kann nicht so schön arbeiten. Gute Fäden gibt es sicher eben, wie wir jetzt hören, aus dem Wallis. Ist auch sehr schwierig, die jetzt zu bekommen. Aber ich habe jetzt einen Produzenten aus dem Iran, wo mir Safran bringt. Das ist ein ganz kleines Gewerbe im Zug und das ist gewaltig, was da kommt. Das ist etwas vom Unglaublichsten.
Was ist denn anders als dem, was wir sonst kaufen?
Das ist auch, wenn du das Döschen machst, du schmeckst Safran, das ist eine Wucht und du musst wirklich ganz, ganz wenig einsetzen. Und das ist eine grosse Kunst beim Safranwürzen, dass man wirklich wenig einsetzt, bewusst einsetzt. Und sonst wird es dann schnell medizinisch. Also der Geschmack wird so medizinisch und die Leute haben es nicht mehr gern.
Und es wird auch schnell mal teuer, weil eben Safran relativ teuer ist. Ich begrüsse jetzt am Telefon den Zunftmeister von der Safranzunft in Mund im Kanton Wallis. Guten Morgen, Herr Jeitziner.
Guten Tag.
Guten Tag. Safran wird in der Schweiz nur im Wallis noch hergestellt oder hergestellt angebaut, sonst eigentlich nie mehr. Warum eignet sich das Wallis denn gerade so gut für Safran?
Ja gut, wir haben natürlich hier mit uns sehr ein trockenes Klima und nachher haben wir relativ wenig Niederschläge und das ist das, was dem Safran sehr behagt. Was natürlich auch noch bei der Safran begünstigt, ist der magere Boden, den wir hier in der Bergregion haben, also sehr leimige magere Boden und das behagt natürlich dem Safran vor allem viel Sonne und trocken, wenig Regen.
Wir hatten jetzt gerade die Erntezeit vom Safran. Die Haupternte die ist jetzt abgeschlossen. Der grösste Teil ist am Trocknen sozusagen. Wie seid ihr zufrieden mit der diesjährigen Ernte?
Also wir haben dieses Jahr ca. 2,5 Kilo Safran gemacht und das ist für uns recht gut. Wir haben uns schon mehr gemacht, zwischen 3 und 4 Kilo, aber es gibt auch weniger als 2 Kilo. Und in dem sind wir sehr zufrieden mit der Ernte, die wir hier haben.
2,5 Kilo, das klingt eben eigentlich wirklich nicht so nach viel. Wie viel Wert hätte das jetzt in 2,5 Kilo?
Ja gut, wird der Safran so zwischen 14.000 und 15.000 Franken das Kilo verkaufen. Also hat das also so einen Wert von 45.000 Franken.
Und das lohnt sich dann nachher schlussendlich?
Ja, wenn man die ganze Arbeit und alles rechnet. Also, und ihr müsst euch das eben so vorstellen, das sind ja 70 Gastpflanzer, die sich mit dem Safran befassen und für uns munter ist das ein reines Hobby.
Aber da muss auch noch ein bisschen Leidenschaft dabei sein. Wie erntet man denn eigentlich den Safran? Wie geht das?
Ja, der Safran tut ja über Nacht stossen. Nachher, wenn die Sonneneinstrahlung kommt, und Tag tut er blühen. Die Blumen dann der Schichef noch. Nachher gibt man die Blumen gleich pflücken. Nimmt die heim und dann tut man die Fäden zupfen. Das ist der Safran. Und der Safran wird während 48 Stunden daheim, im trockenen Raum oder im Raum, wo man nicht regelmässig hingeht, tut man dann noch rechnen. Und nach 48 Stunden ist der verkaufsbereit.
Und wie viel Safranfäden braucht es denn für ein Gramm Safran schlussendlich?
Ja, also wir rechnen da so mit 130 Blumen, also es ist unterschiedlich, es sind nicht alle Blumen gleich, weil wir haben in den letzten Jahren, oder wir sind ja immer noch am Aufbau und wir sind nach wie vor Safranzwiebeln importieren und so sind die Blumen nicht alle gleich, aber so im Schnitt die wir mit 130 Blumen, also das sind 390 Fäden für das Gramm Safran, also es ist dann eine sehr aufwendige Sache. Und was man natürlich auch noch muss sagen, mit dem Trechno tut der Safran nachher nochmal 4/5 vom Gewicht verlieren. Also das ist sehr aufwendig und wirklich dementsprechend auch der Preis, das ist nur wegen der Arbeit, die wir dran haben.
Also viel Arbeit, die da dahinter steckt. Der Herr Rosenblatt hat gesagt, es ist schwierig, euren Safran zu bekommen. Wer kauft nicht denn den ab eigentlich?
Ja, in erster Linie versuchen und natürlich ist ein Restaurationsbetrieb, der Safran zu verkaufen und der Dorfladen und jeder Private hat natürlich seine Kunden. Die Anfangsphase im 79, wenn man noch 500 Quadratmeter hat angepflanzt, so, hat es uns relativ wenig Safran gegeben, aber die Popularität ist der recht schnell und gross gewesen und heute hat jeder Pflanzer hat natürlich seine Kunden und so könnten wir im weitesten Sinne, also wir könnten 10 Kilo Safran verkaufen und das ist die Realität, die wir hier im Mund haben. Also wir machen 2 bis 3 Kilo Safran und könnten 10 Kilo verkaufen.
Also die Nachfrage übersteigt bei weitem das Angebot, das ihr habt. Ist er denn feiner als ausländischer Safran?
Also eben, Gesprächspartner hat das vorher ganz richtig gesagt. Also ist ein Safran ist mit Abstand der beste, qualitätmässig mit Abstand der beste Safran auf der Welt. Das ist der Öl Ervisus. Wir haben seit 2004 ist ein Safran Öl taxiert. Und auch die Spanier haben haben teilweise AOC-Safran. Und wenn man im 2006 hat man ja versucht, einmal wieder spanischen Safran hier zu taxieren. Und was wir haben festgestellt, ist der schlechteste oder der beste Safran, den Spanien auf den Markt bringt, ist der weitaus schlechter, der schlechteste, den wir taxieren.
Und vielleicht würde es ein Spanier ein bisschen anders einschätzen, wer weiß, aber aus eurer Sicht zumindest ist der Safran aus dem Wallis der beste, was es gibt. Wie häufig gibt es bei euch daheim ein Safran-Risotto, Herr Jaitziner?
Ja, mittlerweile ist unsere Familie uns ein bisschen grösser gekommen. Wir haben drei Kinder und alle haben ihre Partner. Und wenn ein paar die mal heimkommen, und so gibt es ganz sicher ab und mal ein Safran-Gericht, weil unsere Familie ist ein bisschen multikulturell. Also eine Schwiegertochter ist eine Irländerin, ein Schwiegersohn ist ursprünglich ein Deutscher. Und so sind sich die Leute ganz klar mal der Wunsch äußern, dass man Safran-Gericht auf den Tisch bringt. Und der macht meine Frau das sehr gerne.
Und natürlich mit Walliser Safran. Herzlichen Dank.
Also mit Sicherheit.
Daniel Jaitziner ist Zunftmeister von der Safran-Zunft Mund im Kanton Wallis. Ein anderes Gewürz, das bei uns im Gläschen häufig gelb ist, ist das Curry. Und jetzt gehen wir dort her, wo das Gewürz, wo die Mischung eine sehr grosse Bedeutung hat, nach Thailand. Und zwar in etwa 4 Minuten.
Si spengono, non finiscono mai. A questo stavo pensando, a questa verità. I grandi amori lo sai, hanno radici che mai nessun freddo mai gelerà. Ci hai messo troppa passione. Lasciare uno strascico di ricordi, una scia, un affetto profondo mi lega ancora a te e non si disperderà così profondo com'è, non si disperderà. Questo lo sai anche tu, anche se il tempo ci allontanerà, forse ancora di più. Sparpagliati nel mondo, persi nei nostri guai, ma se hai bisogno di me, ci sono sempre per te, non sentirti abbandonata mai. Storia che non scorderò, un'impronta nell'anima che per sempre avrò. Tu sei stata il grande amore per me e mi nasce dal cuore perciò un abbraccio fortissimo.
calcio fortissimo, quello che adesso io ti do. E adesso io ti do.
Der Treffpunkt zum Thema Gewürz. Und jetzt sind wir beim Curry gelandet. Und als erstes machen wir einen Rückblick auf die Geschichte vom Curry.
Curry. Das Currypulver ist eine auf die Kolonialzeit zurückgehende britische Erfindung. Offiziere brachten die Gewürzmischung aus Indien auf die britische Insel, um dort mit geringem Aufwand den Geschmack ihrer geliebten indischen Speisen nachahmen zu können. Laut der Literatur enthalten ein paar Mixturen für Currypulver tatsächlich Curryblätter, aber vermutlich nur aus historischen oder linguistischen Gründen, da getrocknete Blätter ihren Geschmack schon nach wenigen Tagen verlieren. Deshalb sind die Curryblätter auch nicht für den eigentlichen Currygeschmack verantwortlich. Sie geben der frischen Küche von Indien und Sri Lanka vielmehr ihre authentische Aromatik.
Curry sind also ein kleiner Mythos, wie wir jetzt gehört haben, in dieser Definition aus einem Gewürzlexikon. Man muss sagen, es gibt eigentlich gar kein richtiges Curry. Man meint zwar meistens das gelbe Pulver von Indien, damit wenn man von Curry redet, vergisst aber, dass das eigentlich nur ein Abklatsch ist von dem, was heute in Asien alles unter Curry läuft. Spätestens dann, wenn man einmal in Thailand in der Ferien war oder mindestens in einem thailändischen Restaurant gegessen hat, dann weiss man auch, dass es Curry nicht nur gelb, sondern auch rot, orange oder grün kann sein. Das hat unser Thailand-Korrespondent, der Pascal Nuffer, festgestellt. Sowieso, wer in Thailand wohnt wie er, der merkt schnell einmal, das Essen hat dort ganz einen anderen Stellenwert als bei uns.
Essen ist in Thailand etwas vom Allerwichtigsten, was es überhaupt gibt. Das habe ich schon gleich gemerkt, als ich in das Land gezogen bin. Essen kann man darum in Thailand auch zu jeder Tages- und Nachtzeit und vor allem überall. Kein Wunder also, dass sich das auch im täglichen Sprachgebrauch niederschlägt. Hast du schon gegessen? Diese Frage kommt im Thailändischen meistens gerade anschliessend ans Grüezi sagen. Man wird darum ohne Problem am Tag 3 bis 4 Mal gefragt, ob man denn schon gegessen hat. Das ist aber nicht etwa eine versteckte Anspielung, dass man abnehmen sollte und auch nicht als Einladung zum Essen zu verstehen. Wenn einem ein Thai fragt, ob man schon gegessen hat, ist das eigentlich einfach ein Einstieg in einen Smalltalk, etwa so, wie wenn man in der Schweiz über das Wetter reden. Aber der Spruch zeigt natürlich auch sehr deutlich, wie wichtig das Essen in Thailand eben ist.
Wenn sie sehen, manchmal, dann kommt man mit Party, dann kommt man mit Nomjin. Nomjin, Namja, Nomjin, Gengai.
Essen ist sehr wichtig, eigentlich das Wichtigste überhaupt, sagt Nukiam Ketsasit und stampft im Mörser 5 Chilischoten zum Muss. Sie machen scharfe Chilisoßen, also die Grundlage für ein Curry, in dem Fall für ein rotes Curry. Es gibt nämlich grob gesagt 3 verschiedene Arten von Curry in Thailand. Es gibt also ein rotes, ein grünes und sagen wir einmal ein saures, oranges Curry, sagt Nukiam Ketsasit. Wenn ich selber mittlerweile aus eigener Erfahrung weiss, scharf sind alle, vor allem für unsere ausländischen Müller. Das weiss auch die Kun Goi sehr gut. Sie ist Kochlehrerin und bringt vor allem Ausländer die thailändische Küche näher.
If the green curry, then you
Fürs grüne Curry nehmen wir frische, kleine, grüne Chilischoten. Die sind sehr scharf. Das rote Curry ist milder, denn das kochen wir mit den getrockneten, großen, roten Chilis. Das macht es weniger scharf.
The taste is not so spicy and also the key ingredients are different.
Das ABC der Thai-Currys ist eine kleine Wissenschaft für sich und hat ja eben mit dem gelben Pulver aus dem Gläschen, wie man es sonst kennt, wenig bis gar nichts zu tun. Je nachdem, was die Köchin nebst den Grundzutaten drin tut, schmeckt es mal mehr nach Kardamom, mal mehr nach Galgant, Limette oder vielleicht sogar auch ein bisschen fischig.
You see, Thai cooking, we don't have this fixed ingredients. Some family they like it spicier, some family they like it less spicy. So actually we have the minimum of the spice to put in, and then after the cooking you test. If you like it spicier, you can add more curry or you can add more chili.
Es hänge halt davon ab, ob man es gerne scharf oder weniger scharf hätte, sagt die Kochlehrerin. Grundzutaten sind aber auf jeden Fall Knoblauch, Chilis, Schalotte, Zitronengras, Galgantwurzeln, Limettenblätter, Fischsoße, Salz und je nachdem noch Kardamom, Koriander oder Kümmel. Das Geheimnis für ein richtig gutes Thai-Curry sind aber vor allem auch richtig gute und frische Zutaten, sagt die Khun Goi. Und die muss man zuerst einmal am richtigen Ort einkaufen.
Danke, Wan Nong Ji Lei Ka.
Und das ist in Thailand im Normalfall ein Frischmarkt. Es ist Sonntagmorgen früh, um die 7 Uhr, und schon jetzt gibt es kaum mehr einen Parkplatz in der Strasse rund um den Samakorn-Markt. Das ist ein kleiner Quartiermarkt am Rand von Bangkok. Klein heisst für thailändische Verhältnisse ein Markt, der bei uns locker die Berner Merkasse oder die Zürcher Bahnhofstrasse füllen.
This market is only Saturday and Sunday. Many of them, they have a regular job on Monday up to Friday, you know.
Dieser Markt ist nur Samstag und Sonntags. Unter der Woche haben die Verkäufer die meisten sonst einen Job. Das heißt, sie machen alles frisch und müssen es auch gleich wieder verkaufen. Das ist nicht wie in einem Supermarkt, wo am Abend die Sachen einfach im Kühlraum verschwinden. Hier verkaufen sie am Schluss dann alles noch zum halben Preis und alles ist wirklich frisch.
How to say a half price? You buy one, you get one for free, just to get rid of everything for today.
Es ist nicht jedermanns Sache, so einen Markt am Morgen früh, wo es schon an jedem Ecke nach Essen schmeckt. Aber man gewöhnt sich eigentlich erstaunlich schnell an die Mischung aus Fisch, gekochtem Gemüse, frisch geschnittenen Früchten und menschlichen Ausdünstungen.
Today she has the green curry. This is sour curry.
Die Khun Goi hat sich heute für die einfache Variante entschieden. Statt Zutaten für das grüne Curry kauft sie gerade fertige Paste in einem Plastiksack. Eine Variante, die Zeit spart und heute eigentlich die meisten Thailänderinnen und Thailänder so machen.
Because this is a lot of effort to mix everything and you have to use the mortar.
Es ist einfach ein großer Aufwand, so ein Curry. Man muss alles im Mörser mischen und dann mindestens 20 Minuten mörsern. Für eine fertige Paste braucht man so schon fast eine Stunde. Und genau diese Arbeit hat Nuki am Ketasit in der Zwischenzeit erledigt. Das Essen ist fertig. Sie schmeißt noch ein paar Frühlingsrollen in den Wok und fertig ist der heutige Morgen. Es gibt rotes Curry mit Hühnli, dazu Frühlingsrollen und Reis.
Dann würde ich sagen, ein guter. Der Pascal Laufer war das, Thailand-Korrespondent. Und bei mir immer noch der Koch, der Lukas Rosenblatt. Herr Rosenblatt, hat ihr auch eine ganz besondere Curry-Mischung, so ein bisschen ein Geheimrezept?
Ja, geheim. Kann man nicht sagen, aber wenn man so Thai-Kochkurs macht, dann wird man mal den Kunden zeigen, wie man so eine Thai-Paste machen kann. Und dann geht man halt in Thai das einkaufen und dann tut man halt mörsern. Und das Mörsern ist halt das, was dann die Paste auch wirklich gut macht. Und dann tue ich jetzt hier für uns in Europa Kerne raus bei diesen Chilis. Sonst ist es für uns dann wirklich too much. Und dann ganz gerne, was ja ganz schön ist, wenn eben große Nadeln und Zitronengras da ist, das ist unser Gust. Und dann mit dem Palmzucker das alles wieder ein bisschen abschmecken. So machen wir dann die Thai-Pasten und dann nimmt jeder ein bisschen von dieser Paste mit Thai.
Und kann mit dem dann so thailändisch kochen. Thai-Pasten oder eben Curry-Mischungen, das bringt mich wieder zum Stichwort Gewürzmischungen. Wir haben euch aufgefordert, uns doch eure besonderen Gewürzmischungen zu mailen, wenn ihr irgendein so ein Hausrezept habt, eine Gewürzmischung, die ihr braucht für das Fleisch, für den Fisch, für die Suppe. Schickt uns doch die Idee, geht auf drs1.ch, dort findet ihr den Knopf Mail ins Studio. Schickt uns die Gewürzmischung, wir sind gespannt, was da alles reinkommt. Stichwort Curry haben wir schon gehört und ich kann euch sagen, scharf wird sie in wenigen Augenblicken hier am Treffpunkt auf der RS1.
In the heart of every girl There's a woman waking up like sunlight spreads across the world. A smile for us is just enough. But in the heart of every girl, there's a homespun family dream, a life that's filled with so much joy, from a curly head cutie to a teenage queen. And honeymoons and summer through, we'll always love a bride. The gift you give us all is the one you hold inside. This lucky life, this crazy mixed up world,
on your knees. like I used to. The next time we meet on the street, honey, you can love me, you can kiss me.
Im Treffpunkt zum Thema Gewürz sind wir jetzt beim Chili angelangt. Und der Chili im Mund, das weiss man, dass er sich ziemlich scharf anfühlen. Wie aber wächst denn eigentlich Chili? Wir mal schauen, was im Gewürzlexikon steht.
Chili. Ausdauernder bis 1,5 Meter hoher Busch. Holziger Stängel mit herzförmigen, buschigen Blättern. Aus den Blattachseln entwickeln sich zwei, selten mehr, Beerenfrüchte. Die Chili-Pflanze wird in zahlreichen Unterarten kultiviert, welche teilweise wesentlich größere Früchte haben. Zum Würzen werden reife, getrocknete, glänzende Früchte, Beeren, verwendet, die grün, gelb, braunrot bis leuchtend rot sein können. Die Chilischoten werden auch frisch in Essig eingelegt oder getrocknet, gebrochen oder gemahlen, als Cayennepfeffer gehandelt. Der Schärfegrad kann durch Entfernen der Samen verringert werden.
Bei mir noch gäng der Koch, der Lukas Rosenblatt. Herr Rosenblatt, er hat es vorhin schon angetönt. Ihr nehmt eben die Kerne raus, für dass es nicht allzu scharf ist. Gleich so Chilischoten können sehr scharf sein. Auf was muss man jetzt achten, wenn man mit denen umhantiert, der Küche?
Also primär ist es, glaube ich, eine Faustregel. Je grösser die Chilischote ist, umso weniger scharf. Je kleiner, umso schärfer. Und was immer wichtig ist, dass man, wenn man sie hälftelt, wenig Kontakt hat zu diesen Seitenwänden, zu diesen Wissen und zu den Kernen, dass man sie mit dem Messer rausschabt und dann sofort die Hände wäscht. Und oft ist, wenn es dann nicht in die Augen geht, das tut unglaublich weh. Und wenn das wirklich passiert, auswaschen und dann mit ein bisschen Öl oder mit einer Nivea-Creme oder irgendeiner Creme versuchen, das zu binden. Auch nach dem Waschen vielleicht die Hände gerade eincremen, weil das Fett und dann noch einmal waschen, Fett und Öl löst diätisches Öl besser als nur Wasser.
Also das ist wirklich eine scharfe Sache, da nicht mal nur ganz wenig, wenn wir mit denen kochen.
Ja, da eben, da muss man sich auch wieder reinsteigern. Ich habe ein thailändisches Kochbuch gelesen, dass man das sich reinsteigert in die Chili, immer wieder ein bisschen nachgibt, dann mit ein bisschen Säure sie rundet macht und dann wieder Zucker wieder abrundet. Und das ist ein Spiel. Also da kann man wirklich schön spielen, bis man seine Schärfe gerade hat. Und wir im Großen und Ganzen hier in Europa, in der Schweiz, sind nicht die Schärfe gewöhnt, die dann ein Thailänder oder ein Orientaler gewöhnt ist. Die Schärfe können wir, verträgen wir einfach nicht.
Genau, also wir sind uns nicht das gewöhnt, aber ich kenne einen, das ist der Patrick Rotenbacher. Für ihn ist das, was wir jetzt da geredet haben, vermutlich eher Nasenwasser. Genau, das habe ich ihn gefragt. Er importiert scharfe Soßen aus dem Ausland, sehr scharfe Soßen, und eben so Chili, je nachdem, was für ein Chili, das ist für ihn Nasenwasser.
Da geht schon in die Richtung, ja. Also Chili, je nach Sorte, sind schon ganz schön scharf. Aber wenn man dann schaut, was da alles für spezielle Soßen gibt, zum Teil auch mit Konzentrat, sind einige Chilis da wirklich noch Spülwasser dagegen, von der Schärfe her.
Was ist denn für euch scharf? Also ihr importiert eben von Amerika gewisse Produkte. Da gibt es eine sogenannte Scoville-Skala, die eben die Schärfe messen. Was ist denn etwas wirklich Scharfes?
Also scharf ist natürlich von Person zu Person sehr individuell. Einige Leute empfinden Tabasco schon als sehr scharf, andere Leute schreien erst bei Habanero-Chilis auch scharf. Und die anderen Varianten von Leuten, die gehen zu sehr scharfen Chilis, wie zum Beispiel bei Jolokia oder Red Savina Habanero. Da reden wir von Scoville-Bereich von 300'000 bis 1 Million. Das ist sehr individuell. Ich selber bedient eigentlich mit Schärfegrad von 100'000 Scoville. Ist das okay für mich? Viel mehr muss ich nicht haben.
Und wie viel hat er jetzt zum Beispiel Tabasco?
Bei Tabasco geht man davon aus, dass es je nach Sorte zwischen 3'000 bis 5'000 Scoville-Units hat.
Und die brauchen 100'000, für dass es wirklich scharf ist?
Bei 100'000 wird es mir dann langsam aber sicher zu scharf. Das ist meine persönliche Grenze, wo ich im Moment nicht wieder drüber gehe.
Und was wäre denn so etwas, was so scharf ist?
Das sind zum Beispiel sehr viele amerikanische Hot Sauces, zum Beispiel vom Hersteller Blair. Es gibt mittlerweile aber auch aus Deutschland eine ganze Serie, die sich in diesem Schärfebereich bewegt. Das wäre zum Beispiel die Soße von Hot Mamas.
Und wie fühlt sich das an, wenn man das im Mund hat?
Das fühlt sich im ersten Moment ganz harmlos an. Man denkt dann in den ersten 2-3 Sekunden, ui, das ist ja gar nicht so scharf. Und dann gibt es aber auf das Mal eine Steigerung und die Schärfe, die kommt dann wunderbar. Langsam und intensiv, haltet sich 2-3 Minuten und klingt dann langsam wieder ab.
Also es ist ein bisschen gemein. Also dann könnte es einem dazu verleiten, zu viel zu nehmen, mehr als man eigentlich verträgt, weil es am Anfang noch gar nicht so scharf ist.
Ja, das kann sehr gut passieren. Passiert aber etwas, dass man im ersten Moment sagt, ui, das ist ja gerne nicht scharf, nimmt nochmal ein Tröpfchen oder einen Löffel. Und dann ist man dann aber mehr wie genug bedient, indem es dann wirklich höllisch scharf wird.
Jetzt hat es dieses Jahr auch einen Hot Eating Contest gegeben, einen nationalen Wettbewerb mit dem Ziel, den zu finden, der am schärfsten essen kann. Wie ist das abgelaufen?
Ja, das war eine Idee von einem Kollegen von mir, von Pascal Fischer, heisst er. Und zwar haben wir nachher ein deutsches Vorbild, weil das dort schon sehr verbreitet ist, die Chili-Wettessen. Dann hat man das in der Schweiz einmal machen wollen. Wir hätten das initiiert, mit einer Abänderung im Vergleich zu den deutschen Reglementen, die eigentlich nur darauf abzielen, zum möglichst viel Chili essen, hat mir gesagt, wir verpacken das in ein schönes Menü mit vielen verschiedenen kleinen Häppchen aus der mexikanischen Küche, wo dann von Stufe zu Stufe, Gang zu Gang schärfer geworden ist.
Und dann hat es Leute gegeben, die das ganze Menü können essen oder haben alle irgendwann kapituliert?
Also da hat es tatsächlich auch zu unserer Überraschung Leute gegeben, die sämtliche 20 Gänge, die wir zur Verfügung hatten, in die Türen probiert haben. Und man hat angefangen beim ersten Gang, der praktisch nicht scharf war, bis zum letzten Gang, der mit einem 5 Millionen Scoville-Extrakt gemacht war. Und dass zwei Leute das dann tatsächlich geschafft haben, ist für uns also auch sehr überraschend gewesen. Aber da verdient auch noch Respekt, weil so scharf essen können wirklich sehr, sehr wenige Personen.
Also 5 Millionen, nochmal zur Erinnerung, Tabasco hat um die 3.000 bis 5.000.
So unglaublich, wie das klingt, aber das ist so, ja.
Und wie haben die ausgesehen, die das bis zum Schluss geschafft haben?
Die haben sehr glücklich ausgesehen. Komischerweise noch, entweder von der grossen Endorphinausschüttung, die es gab, aufgrund vom Chili-Genuss, oder einfach, weil sich die extrem gewöhnt sind. Es war jemand mexikanischer Abstammung und eine asiatische Person. Und die sind sich dann natürlich eigentlich von klein auf gewöhnt, um sehr scharf zu essen, weil sonst schafft man das nicht.
Wieso tut man sich das an?
Also ich denke, man tut sich das an aus Genuss, weil das ja eigentlich, wenn man es gern hat, etwas Feines ist. Es löst im Körper eine Reaktion aus, also es gibt eine Endorphinausschüttung, man fühlt sich zufrieden, man fühlt sich wohl. Und bei den Scharfesswettbewerben ist sicher auch ein Wettbewerbsgedanke dahinter. Mag ich mehr Schärfe verträgen wie mein Nachbar oder wie mein Kollege?
Also auch so ein bisschen um zu prahlen geht es da?
Ganz bestimmt, ja, bei Einzelpersonen sicher.
Sind es ja vor allem Männer, die da mitmachen?
Es hat interessanterweise auch eine gute Anzahl Frauen dabei gehabt. Die sind dann recht viel früher ausgestiegen. Aber eine von den beiden Endrundenteilnehmer, also von denen, die bis zu den 5 Millionen Scoville gegangen sind, war eine Frau gewesen.
Aber mit Genuss hat das auch nicht mehr viel zu tun, oder?
Ich denke, das braucht sehr viel Übung und mit allem, was man regelmässig, ich sage jetzt mal fast ein bisschen übertreibt, gibt es eine Abstumpfung und allein da macht es überhaupt möglich, dass man so scharf kann essen. Ein wirklicher Genuss, würde ich behaupten, ist das wahrscheinlich nicht mehr.
Was würdet ihr denn empfehlen, wenn man jetzt etwas erwünscht, das ihm eigentlich zu scharf ist? Was kann man da machen, um ein bisschen den Gaumen zu löschen?
Also eigentlich hilft alles, was Öl- und Fetthaltig ist. Zum Beispiel Joghurt, Milch, Käse. Zuckerwasser hilft genauso gut wie Milch. Was man eigentlich vermeiden sollte, ist etwas mit Kohlensäure drin oder Wasser, weil mit dem verteilt man im Mund die Schärfe eher noch zusätzlich.
Also ob schon Wasser eben dann sehr lockt, wäre das eben gar nicht das Richtige?
Das wäre im ersten Moment sicher das Falsche, ja. Das würde nicht groß helfen.
Wie ist es bei euch daheim, Herr Rodenbacher? Wird da immer scharf gekocht?
Nein, nicht immer. Ab und zu.
Und wer mit euch isst, muss so schon etwas aushalten?
Wir sind da sehr individuell. Also die wissen, dass es nicht gerne scharf haben, die kommen auch nicht scharf rüber. Und da ich ja ein grosses Sortiment habe, darf da jeder selber auswählen, wie scharf das es gerne hat.
Ich danke euch herzlich, Herr Rodenbacher. Der geht jetzt gerade dorthin, wo man scharf isst, gell?
Genau. Ich gehe jetzt gerade Richtung Asien ein bisschen schauen, was Neues gibt.
Und kommen sicher mit dem einen oder anderen scharfen Produkt wieder heim.
Das hoffe ich doch.
Eine gute Zeit wünsche ich euch und merci vielmals.
Danke vielmals.
Der Patrick Rodenbacher, er, der die scharfen Sachen aus dem Ausland importiert. Wir haben übrigens einen Link zu dieser Scoville-Skala auf das Internet da. Dort könnt ihr schauen, wie viele Punkte z.B. ein Peperoni hat oder auch ein Pfefferspray von der Polizei. Auf dieser sales.ch unter dem Stichwort Treffpunkt findet ihr den Link dazu. Und apropos Internet, via Mail sind ja Vorschläge von euch reingekommen für Gewürzmischungen, für eure Geheimtipps. Die schauen wir uns an. Und auch noch eine weihnachtliche Gewürzmischung, die uns unser Koch, der Lukas Rosenblatt, mitgebracht hat. Das gerade nach der Galgenvögel.
zu. Mache mal Pausen und hol ganz tief Luft. Du kommst ja so noch früh genug in Kraft. Ich schreib auf deinen Grabstein, wenn mich wirklich schlug, wie fleissig du gsi bist, bis hast müssen gehen. Und ich schloss nochmal an auf die kurzen Momente, wo wir zusammen gehen. So ziehe mal die Bremse an, komm aber vor dem Stress. Nimm doch ein bisschen Zeit für deine Freunde. Denk nicht immer an Sachen, du hast dich auf die andere doch einfach verloren. Ich pflanze auf dem Grab, drauf hast du dich verloren. Ein Baum, wo nicht wegläuft, wo immer bleibst du. Tanne mit Nadeln, ob rot oder weiß, sie bleibt immer grün. So sitze mal ab und rühr Bachli aus. Kannst liegen bei mir ganz zinders im Haus. Liege mal an. Sich deine Schaffkleider an. Du kommst auch, wenn du es rufst, noch früh genug ins Grab. Ich stelle Sand aus Glas auf dein Grab vor dem Stein. Um jemanden zu schauen, ob sie abgelaufen sei. Schatten vom Bau, dann ich nicht will verstehen, dass schon hast müssen gehen.
Mach mal Pause und nimm ganz tief Luft. Genau das mache ich jetzt. Du aber zuerst noch ein Einmachglas auf vor mir und nimm tief Luft und schmecke dran. Da ist nämlich eine Gewürzmischung drin, die uns der Lukas Rosenblatt gemacht hat. Eine weihnachtliche Gewürzmischung. Der Lukas Rosenblatt, der Koch, der uns schon 2 Stunden lang begleitet im Treffpunkt. Herr Rosenblatt, was ist jetzt da in dieser Gewürzmischung alles drin?
Also ich habe wieder geschaut, dass ein bisschen eben Dezember, die Kälte ein bisschen, also warme Gewürze genommen. Ich habe Zimtstangen genommen, dann auch ein bisschen auf die Farbe geschaut, schwarzer Pfeffer, Rosenpfeffer, Kardamomsamen, Sternanis ganz wenig und dann ein bisschen Zeste von einer Bio-Orangen, also fein geraffelt, und dann mische ich das immer mit Fleur de Sel.
Das schmeckt also sehr fein. Und verbrauchen kann man das für?
Ja, jetzt habe ich gedacht, also für das Weihnachtsgeflügel natürlich, wenn man Gänsebrote macht oder Entenbrote. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man ein Entengott macht, ein Doppeltes, oder ein Brot, das man aufschneidet und dann ein bisschen auf das geschnittene Fleisch draufstreut vom Fleur de Sel, dann haben wir eigentlich wieder die Farbe, das Schwarz und das Rote, und das sieht dann auch sehr bunt und schön aus.
Aber die Farbe ist auch etwas Wichtiges, wenn man eine Gewürzmischung macht, dass es so ein bisschen verzogen etwas hergibt.
Ja, vor allem eben, wenn man Fleur de Sel braucht, man eigentlich nicht zum Salzwasser machen, sondern man kann einfach nachher das Gemüse würzen oder das Fleisch im Nachhinein noch einmal salzen, also würzen. Und wenn eine Gewürzmischung natürlich das grobe Salz plus das Weiss von der Salz und die ganzen Farben, dann macht es einem einfach da, das Gericht zu essen. Also das Auge spricht natürlich, dann sprichst du auch das Auge.
Das strahlen die Augen von mir Rosenblatt, wenn er von dem erzählt. Was ist, auf was muss man sonst noch achten, wenn man eine Gewürzmischung macht?
Ja, also ich würde es mal auf die Vorlieben und dann halt ein bisschen Mörser kaufen und dann mal die Gewürze, die man auch nicht kennt, mal ein bisschen in Mörser tun, verdrücken und dann den Parfum aufnehmen und dann merkt man schnell mal, oh, das ist mein Geschmack. Und plötzlich sagt man, du Kardamom, das ist etwas ganz Tolles, und man schmeckt dann ganz anders, als wenn man das Pulver kauft. Also ich schlage vor, immer alle ganzen Gewürze kaufen und selber mörsern. Und dann plötzlich schmeckt es ganz raus oder die Küche, je nachdem. Man kann es ja ganz leicht anrösten, wenn man so Gewürzmischungen macht, ganz subtil, bis sie angenehm duftet, und dann hat man noch den zweiten Effekt, da kommen die Leute heim und sagen, boah, was ist los? Sind wir im Orient oder sind wir vom Gewürzbasar?
Kann man es auch noch ein bisschen Eindruck machen, und dann, wenn man es dann eben abfüllt, muss man sie luftdicht verschließen, wie es in diesem Einmachglas.
Ja, das ist auch wieder schön, einfach zumachen, wirklich luftdicht, und dann, wenn man es aufmacht, vom Aufmachen ein bisschen schütteln, und dann macht man auf, und dann hat man den Duft wieder voll da.
Das ist also eine Gewürzmischung vom Herrn Rosenblatt. Dann ist auch noch eine Gewürzmischung reingekommen, die uns Helene Auftermauer von Brunnen geschickt hat. Eine Gartengewürzmischung für Salat. Oder dann haben wir noch eine Gewürzmischung bekommen von Rita Reichmuth von Zug. Eine Südtiroler Gewürzmischung nach Grossmutters Art. Dort ist Salz, Pfeffer, Knoblauch drin. Die Rezepte für die Gewürzmischungen, die haben wir auf das Internet da. Ihr könnt auf drs1.ch, und dort beim Treffpunkt von heute findet ihr den Link zu diesen Gewürzmischungen. Die wären also alle dort drauf, auch die weihnachtliche Gewürzmischung vom Herr Rosenblatt. Herr Rosenblatt, was gibt es bei euch heute Mittag? Wisst ihr das schon?
Ja, bis ich daheim bin, ist wahrscheinlich die Mittagszeit vorbei, aber heute Abend, wenn es alles gut läuft, ist sich ein Geisskäsefondue.
Ist das irgendwie besonders gewürzt?
Ja, ich schaue dann schon, vielleicht ein bisschen Muscadine und Geisskäse, was ganz schön ist, ganz wenig Zitronen zu essen.
Und hat er schon selber einen recht strengen Geschmack, sage ich jetzt mal, der Geisskäse?
Oder? Nein, das ist verrückt. Das Geisskäsefondue schmeckt nicht nach Geisskäse, es ist ja viel cremiger und viel feiner. Also, ist ja total, muss ich sagen, das überzeugt mich.
Ich wünsche euch einen guten und herzlichen Dank, dass ihr bei uns war, der Lukas Rosenblatt, Koch und Leiter von einer Kochschule. Und das wäre dann der Würzig-Treffpunkt.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS 1.